Ich musste, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, an eine meiner ersten Mitarbeitersitzungen hier im Haus mich erinnern. Uda war, glaube ich, sogar dabei. Insofern, du könntest dich sogar noch daran erinnern. Ich war so frisch da und dann fragt man so, was machst du so und was hast du hier so vor? Und dann habe ich im Grunde genommen völlig unbedarft gesagt, ich bin jetzt hier da, um aus diesem Projekt Expoval, was seit 20 Jahren existierte schon, da sollte ich Gemeindestrukturen aufbauen. Und in dem Moment, wo ich das sagte, erstarrten einige und dachten, wie? Bloß nicht. Gemeinde. Der Expoval darf niemals Gemeinde werden. Und das war so ein bisschen, als ob irgendwie jetzt so ein Virus im Raum wäre. Und wir könnten alle, wir hatten ja alle schon irgendwie mit Corona zu tun in der Zeit, nicht? Und das jetzt kommt noch was ganz Schlimmes davor dazu, nicht? Jetzt werden wir Gemeinde, um Gottes Willen, nicht? Und das war ja total interessant, dann über das zu sprechen, was... Ist denn so Gemeinde? Ist das so was Gefährliches, dass man dann plötzlich dann zu Häkelkreisen zwangsverpflichtet wird oder so? Und also verbürgerlicht man dann, wird das dann so eine Schunkelgruppe, so ein bisschen, was man eigentlich so will, nicht? Und und dann begannen wir darüber zu reden, was Gemeinde ausmacht, so unabhängig von diesen Gestaltungsformen, die das dann eben auch im Einzelfall annehmen kann, nicht? Ja, und genau dieses Thema wollen wir uns in den nächsten Wochen noch mal näher angucken. Ich habe in so verschiedenen Gesprächen gemerkt, das ist, glaube ich, noch mal dran. Und wir starten heute ganz zentral mit dem, was die Reformatoren sagten, wenn sie sagten, Gemeinde, damit fängt alles an. Wenn du das nicht hast... Wenn das nicht im Zentrum stehst, dann kannst du eigentlich, was so Gemeinde angeht, einpacken. Dann steht zwar vielleicht Gemeinde drauf, vielleicht sogar in Leuchtschrift mit allem drauf, aber es ist keine Gemeinde drin. Ja, worum geht's? Es geht, man könnte jetzt sagen, um Predigt, aber das stimmt auch nicht so genau. Es geht um diesen Vorgang, wo Gottes Botschaft an Menschen weitergegeben wird. Das muss jetzt nicht so wie jetzt hier von vorne frontal geschehen. Es kann auch in einem Gespräch zwischen Zweien sein. Man unterhält sich und man erzählt sich untereinander, was einen im Glauben trägt. Man sagt jemand anders ein Bibelwort zu. Ja, da kann das passieren. Wo wir anderen heilvoll persönlich das weitergeben, was wir von Gott empfangen haben. Da sagen die Reformatoren, da entsteht Gemeinde. Und das ist im Wesentlichen nicht etwas, sondern einer. Es geht um eine Person, es geht um Christus. Wo das geschieht, sagen die Reformatoren, wo Christus weitergegeben wird, da entsteht Gemeinde. Kann man gar nichts ändern, passiert von alleine. Das ist so ein echter Schöpfungsakt, nicht? Da schafft sich Gottes Wort Ohren, da fangen Menschen an, plötzlich zu vertrauen, haben sie vielleicht vorher nie gemacht. Das ist dann nämlich so eine Dimension in unserem Leben gibt, wo, ja, das ist vielleicht nicht sofort vor Augen, aber es gibt eine Dimension, die ist wahnsinnig wirkungsvoll in unserem Leben. Die führt dazu, dass Menschen sagen, das Leben bietet mehr als Essen und Schlafen und Geld verdienen, vor sich hin leben. Das Leben hat einen Sinn, könnte man sagen. Da ist einer, der nach mir fragt, der nach mir ruft, der mich sogar beruft. Ja, und die Gemeinschaft all derer, die das hört und dann auch davon redet, das weitergibt, die das empfangen haben und es einfach nicht bei sich behalten können, die nennt man die Gemeinde. Im Griechischen steht bei Gemeinde immer die Herausgerufenen. Das sind die rausgerufen wurden aus ihrem Alltag und plötzlich in eine neue Wirklichkeit hineingerufen werden. Das ist gemein. Das sind die Kinder des einen Gottes und untereinander haben die sich plötzlich auch was zu sagen. Das sind Geschwister. Die haben das vielleicht gar nicht geplant. Die hören und reden und treffen einander und sagen, wir sind irgendwie aneinander gewiesen. Wir gehören zusammen. Das haben wir nicht geplant. Das ist keine Vereinsmeierei, sodass man sagt, ey, jetzt machen wir hier so ein Clubhaus auf und sprechen über unser Hobby. Sondern es ist viel, viel intimer im Grunde genommen. Da hat mich etwas angesprochen und die anderen, die das auch erlebt haben, deren Stimme ist mir auch wichtig, weil in denen auch Gottes Wort nachhallt. Daraus entsteht dann diese besondere Gemeinschaft, die sich Gemeinde nennt. Der Apostel Paulus hat darüber auch viel nachgedacht und ich habe uns heute aus dem 2. Korintherbrief einen Text mitgebracht, den die beim Zwergwahlabend dabei waren, schon miteinander sozusagen einen Abend ventiliert haben. Ich lese ihn nochmal für die nicht dabei waren und auch für die dabei waren, denn man vergisst das so schnell. Wenn die gute Botschaft, die wir verkünden, sagt Paulus, für jemanden wie hinter so einem Schleier erscheint, zeigt das nur, dass er verloren ist. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Und wir ziehen nicht umher und verkünden uns selbst, wir verkünden Christus, Jesus, den Herrn. Wenn wir etwas über uns selbst sagen, dann allenfalls, dass wir durch das, was Christus für uns getan hat, zu euren Dienern wurden. Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, der hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Habt ihr schon mal so kleine Kinder beim Spielen zugeguckt? Die halten sich manchmal ja so die Augen zu, nicht? Und sagen dann, was ich nicht sehe, sieht auch kein anderer. Ich bin sozusagen gerade unsichtbar. Das finden wir immer ganz putzig, wenn wir das sehen. Aber wenn man drüber nachdenkt, sind wir Erwachsenen in manchen Bereichen ganz ähnlich veranlagt. Es gibt zum Beispiel eine verbreitete Ansicht, die hat schon in den Tagen der Reformation ihre handfesten Anhänger gehabt. Damals gab es einen sehr berühmten Gelehrten, so in den Tagen von Martin Luther, der hieß Erasmus von Rotterdam. Und er sagte zum Reformator, sag mal Martin, was macht ihr Evangelischen eigentlich für einen komischen Kult um diese Bibel? Dass ihr meint, nur was in diesem Bibelbuch steht, das gäbe euch so wirklich Gewissheit vom Glauben an Gott. Siehst du wie Leute in der Bibel lesen und was die so alles da rauskriegen. Jeder liest da, was er mag. Siehst du nicht, dass wenn zwei Theologen die Bibel auslegen, man hinterher drei Meinungen hat, ja, wie sie zu verstehen sei. Also Martin, lass den Quatsch mit der Bibel. Sie ist ein dunkles Buch, das kann keiner richtig verstehen. Also meine Lösung, ordne dich dem Lehramt der katholischen Kirche unter. Die wissen, wie der Hase läuft, deren Klugheit, deren besonderer Draht zum Himmel, die sind schließlich geweiht, nicht? Das wird die Sache schon richten. Aber sich so allein mit der Bibel hinsetzen und sie lesen, das sollte man schön sein lassen. Da wird nichts Gutes draus. Nicht, ist dieselbe Denke wie die Kinder. Ich sehe nichts, also gibt es hier nichts zu sehen. Die Vision, also die rechte Sicht auf die Dinge des Lebens, die müssen wir uns woanders holen. In der Bibel jedenfalls, so Erasmus, finden wir die nicht. So, was sagt Luther? Luther schüttelt den Kopf. Der sagt, du irrst, lieber Erasmus. Nur weil du nicht siehst, heißt das noch lange nicht, dass die Bibel ein dunkles und unklares Buch ist. Die Bibel ist vielmehr ganz klar. Sie ist sozusagen ein Buch mit eigener Beleuchtung. Christus selbst, seine Herrlichkeit leuchtet in ihm. Durch den Heiligen Geist hat sie die Kraft, sich selbst zu verdeutlichen. Sie hat die Kraft, die Festung unserer Vorurteile zu zerbrechen und uns direkt vor Gottes Angesicht zu stellen. Vielleicht dann, wo wir es am wenigsten vermuten. Sie unterrichtet dann zuverlässiger über die Dinge Gottes und des Lebens als irgendeine andere Quelle. Also die Schrift braucht im Entscheidenden nicht mal einen Ausleger. Sie legt sich selbst aus, sagt Luther. Und er sagt dann, das heißt jetzt nicht, dass es nicht hilfreich wäre, wenn kundige Menschen kommen und einem dabei helfen, dieses Buch auszulegen, wenn man Theologen dazu hört oder hilfreiche Kommentare liest. Aber dadurch erlangt man auf einer ganz oberflächlichen Ebene die Impulse, nämlich so für Wortbedeutung, für geschichtliche Hintergründe, alles gut, alles wichtig. Aber das hauptsächliche Verstehen der Bibel, das geschieht auf einer ganz anderen Ebene. Es geht in diesem ganzen Buch zwischen Genesis 1 und Offenbarung 22 eigentlich nur um ein großes Thema. Gott liebt den Menschen, der anscheinend jederzeit bereit ist, sein Leben wegzuwerfen. Und er liebt ihn so sehr, dass Gott sich dafür einsetzt, mit allem, was er hat, diesen Menschen doch zu überzeugen für sich. Es geht um diese eine starke Richtung von Gott zum Menschen hin. Es ist also, was in der Bibel verhandelt wird, eine klassische Liebesgeschichte. Und dieses Unternehmen gipfelt dann in der Person des Christus. Und da sagt Luther, das kannst du nicht verpassen. Also da kannst du nicht dran vorbeilesen, wenn du dieses Buch mit offenem Herzen liest. Da können vielleicht sogar 1000 Einzelfragen für dich zurückbleiben. Nicht? Aber Christus wird dir nicht entgehen, wenn du das liest, weil er selbst sich zeigt. Und Menschen seit 100 Generationen bestätigen das. Und das Verneinen, das ist so, als ob du nachts in Berlin unterwegs bist. Ich war letzte Woche da, nicht? Pariser Platz, Brandenburger Tor. Und dann geht es da so lange. Also Brandenburger Tor hab ich gar nicht gesehen. War dunkel, ich hatte meine Taschenlampe vergessen. Ja, da würde man sagen, vergiss die Taschenlampe, nicht? Das Tor ist doch angestrahlt. Jesus leuchtet doch von allein, der ist sozusagen einleuchtend. Eine Taschenlampe, nicht, die brauchst du allenfalls, nicht, wenn, was weiß ich, dein Brillenglas aus der Fassung springt und du am Boden suchen musst. Nicht, Luther wusste um diese Eigenart der Bibel, dass sie ihr Verstehen im Entscheidenden selbst bewirkt. Deshalb sagt er zu Erasmus, du fragst, warum du nichts kapierst, warum du die Bibel für unverständlich erklärst. Weil du verstockt bist, sagt Luther, weil du ein der Sache des Evangeliums entfremdeter Geist bist, so hat das wörtlich gesagt. Denn nur wer die Sache der Schrift hat, nämlich Christus, der uns in ihr begegnen will, der versteht auch die einzelnen Worte. Wer Christus nicht hat, der versteht nur Bahnhof und Bratkartoffeln. Kommt nichts raus bei dieser Bibel. Ja, wir bewegen uns hier geradewegs auf eine Kernfrage des christlichen Glaubens hin. Eine Frage, die Familien beschäftigt, Freunde, Liebespartner. Denn die Frage ist ja doch, wie kann das sein, dass die Jünger vor dem Menschen Jesus, der in diesem dreckigen Stall da geboren wird und am Ende an einem Kreuz elendig krepiert, nicht, dass sie gerade von dem sagen, nicht, wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wie kann es sein, dass da etwas ist, obwohl es so viele nicht sehen? Obwohl viele mit dem christlichen Glauben nicht mehr anfangen können, als ihn ja bestenfalls als pädagogisch wertvoll zu halten. Ja, ja, wie verhält sich eigentlich dieser Glaube und die erfahrene Wirklichkeit des Glaubens zur erfahrbaren Wirklichkeit unseres, in Anführungszeichen, normalen Lebens? Wird da irgendwas sichtbar? Gibt es da äußerliche Zeichen, womit man seinen Freunden beweisen kann, hier, schau, da, die Sache hat Gott eindeutig gewirkt. Nee, wäre toll, nicht? Es geht ja um unsere eigene Vergewisserung bei der Frage, nicht? Jesus ist König, unser Gott ist herrlich, erhaben über allen Staub der Welt, so singt man manchmal. Ja, aber wo wird das sichtbar in unserer Welt, damit ich es endlich glauben kann? Und Paulus hat mit dieser Frage in unserem Predigttext ja sehr persönlich, quasi beruflich zu tun. Nicht? Da sind nämlich Leute, die sagen, das ist in Korinth das Problem, was der Paulus hier unter uns tut, das ist eigentlich ziemlich unspektakulär für einen, der sich Apostel nennt. Nicht die Predigten, da passiert nicht gerade viel. Nicht? In der Apostelgeschichte gibt es eine Geschichte, da hört einer zu beim Predigen von Paulus und er fällt schlafend aus dem Fenster. Ja? Das war wohl nicht so der Brüller in der Hinsicht. Und Leute sagen, ey, wenn du so einer von diesen super Aposteln bist, dann wollen wir hier auch super Zeichen und Wunder sehen. Nicht? Also so eine herrliche Botschaft, nicht? Die müsste doch auch einen herrlichen Botschafter voraussetzen. Zumindest ein bisschen herrlich, nicht? Der muss doch was hermachen. Und Paulus, der legt sich jetzt nicht etwa richtig ins Zeug, um diese Freunde der spirituellen Illustrationen mal so richtig auf ihre Kosten kommen zu lassen. Nein, könnte er ja sogar. Er könnte sagen, Jungs, jetzt machen wir mal einen Zeugnisabend hier. Ich habe viel erlebt mit Gott. Ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte vor Damaskus, nicht damals, als ich erblindete. Ich erzähle euch von den Visionen, von den Träumen, die ich gehabt habe. Und dann werdet ihr so ermutigt. Ja, ich werde euch dann auch nochmal durch den 7. Himmel durchführen. Den habe ich ja auch gesehen. Nicht? Und damit ihr erkennt, Das sagt er dann vermutlich nicht laut, dass ich doch ein ganz würdiger Apostel bin, an dem sich Gottes Herrlichkeit spiegelt. Mache ich das jetzt alles so? Nee, er sagt was ganz anderes. Er sagt, hört mal, ihr verwechselt da was. Großartig sind nicht die Apostel, die sind Knechte, Diener. Großartig sind nicht die Botschafter, sondern die Botschaft ist großartig. Das ist ein richtiger Schatz. Und die ist nicht etwa vorzeigbar, sodass man sie herumzeigen könnte und dann sagt jeder, ja Donnerwetter, das ist ja wirklich ganz fabelhaft. Gott ist real, jetzt glaube ich. Sondern Paulus sagt, dieser Schatz des Evangeliums, der ist sozusagen verborgen in ollen Tongefäßen, sagt er. In irdenen Gefäßen, heißt es bei Luther. Schau doch nicht ständig auf die Verpackung. Nicht? Das ist nicht die Verpackung, um die es geht. Also die Windeln Jesu, die haben nicht besser gerochen als bei jedem anderen Kind. Und selbst meine großartigsten geistlichen Erlebnisse können als Zeugnis des Glaubens nicht ersetzen, was das Evangelium selber vermag. Es kann durch die Tonschale hindurch leuchten. Es kann sich selbst verdeutlichen und dir, lieber Mensch, helfen, dir selber deutlicher und verständlicher zu werden. Dass du nämlich ein von Gott geliebter Mensch bist und dass Gott auch im übelsten Saustall noch bei dir sein will. Und all das andere drumherum, die Zeugnisse, die Visionen und die Träume, die sind ja auch beeindruckend und werden von Paulus mit entsprechender Einordnung in seinen verschiedenen Briefen auch eingestreut, aber die sind nie das Zentrum. Er widersteht der Versuchung, die Nebensache zur Hauptsache zu machen und neben der Hauptperson Christus noch so eine erlebnisfähige Religion zu etablieren, in der dann vermeintlich die Tongefäße auch mal weggelassen werden können und die Herrlichkeit Gottes so zum Anfassen geboten wird. So wie so ein goldenes Kalb, nicht? Das ist ja wirklich herrlich, nicht so rein Gold und so. Ja, Jesus würde bei solchen Versuchen, um im Bild zu sprechen, kurz aus dem Stall herausgeholt werden und in den Herodespalast rein verfrachtet werden. Dann würden alle sagen, super, ist ein König, sehen wir jetzt auch, nicht? Dass Paulus das nicht tut und auch seine Erlebnisse mit Christus nicht zum Predigtgegenstand erhebt, sondern immer nur Christus selbst, das ist für uns oft schwer verdaulich. Und das war es für die Korinther im Grunde genommen damals auch, wie für unsere erlebnisgesteuerte Kultur heute. Nicht, warum macht das nicht? Ja, wir sagen doch heute eigentlich, was nicht erfahrbar ist, das gilt als nicht existent. Also es wäre doch so schön, wenn wir das könnten. Könnte er die Theorie dann nicht durch die Praxis überbieten? Das wäre doch schön. Schau her, das habe ich erlebt. Gott hat an mir gehandelt. Motiviert dich das nicht zum Glauben? Dieser Weg scheint für Paulus nicht so einleuchtend zu sein, weil bei uns der Ton, also die Verpackung, dauerhaft dem Weg des Lichtes im Wege steht. Also die Verheißung, wahrhaft einzuleuchten, ist auf dieser Welt nur dem Evangelium geschenkt offenbar, dass sich durch den Heiligen Geist im menschlichen Herzen Bahn bricht. Unsere Zeugnisse stehen immer unter dem Vorbehalt des Diesseits. Unser Leuchten bleibt irgendwie Zwielicht. Und vom Leuchten Christi her sind es bestenfalls ja, so Positionsleuchten, die auf das große Licht, auf Christus hinweisen. Wem aber das Evangelium verborgen ist, dem werden auch diese Positionsleuchten nicht heimleuchten. Das ist das Problem. Mir ist das mal persönlich ganz schmerzlich deutlich geworden bei einem heftigen Autounfall, den ich gehabt habe. Ich war Student, bin mit einer Freundin zusammen an meinen Studienort gefahren. Ich habe für die war nicht gläubig. Ich habe für die, glaube ich, jahrelang auch gebetet und gehofft, dass sie auch was von dieser Wirklichkeit irgendwie mal erfährt. So, und dann dachte ich, jetzt ist der Moment gekommen. Wir sind nämlich mit 80 aus der Kurve geschleudert worden. Ja, ich war, das Auto war aus Plastik, also war so ein Fiberglasfahrzeug, das flog alles weg. Und wir fuhren frontal in eine Hauswand rein. Und als ich da zum Stehen kam, hatte ich sozusagen deutlich eine Hand vor Augen, die uns gerettet hatte. Ja, das war so eine richtige Bewahrungserfahrung. Und ja, also das Auto hatte kaum eine Knautschzone, alle Karosserieteile flogen zu allen Seiten weg. Und ja, nach menschlichem Ermessen bist du mausetot nach so einem Aufprall. Und ich hatte gleichsam wie so eine Vision, nicht? Ich bin in Abrahams Schoß, ja? Also es war ein großes Bewahrungsgefühl, es war richtig gemütlich geradezu. Und in diesem Hochgefühl stieg ich aus dem Auto, wie so nach so einer Wellnesskur. Und die Freundin, die stieg auch aus und die fluchte und die schimpfte und sagte, so eine Scheiße, nochmal Schwein gehabt. Ich war ganz irritiert und dachte, haben wir nicht gleich gerade das Gleiche erlebt, wir beide? Was will sie denn noch erleben, nicht? Damit sie den lebendigen Gott erkennt, nicht? Muss Elia direkt mit seinem feurigen Ersatzwagen bereitstehen oder so? Heute würde ich sagen, ja, wir haben das gleich erlebt, aber wir haben es unterschiedlich gedeutet. Deutung ist sozusagen immer eine Frage des eingesetzten Lichtes. Und das Licht der natürlichen Vernunft, das sagt, solche Unfälle gehen in der Regel tödlich aus und wenn du das überlebst, dann war es Zufall. Schwein gehabt eben, nicht? Und der Glaube anders, nicht? Der macht so eine Erfahrung mit der Erfahrung. Christus hat sich in diesem Zufall verdeutlicht. Das Leben ist mir noch einmal neu zugefallen. Durch den, der das Leben schenkt. Weil er das Leben ist. Nicht Christus, mein Heiland, mein Herr. Und meine Freundin und ich standen beide vor dem Schrotthaufen wie die Hirten an der Krippe. Ja, es war Schrott. Ja, es war ein schmutziger Futtertrog für Tiere. Und ein vermutlich überaus bekackter Säugling. Und die Volksmassen auf dem Weihnachtsmarkt sagen, noch ein Glühwein. Und die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland, die beten an. So unterschiedlich ist das. Das Evangelium ist schon eine merkwürdige Sache. Es hat die Kraft, dass sich Gott darin selbst verdeutlicht und unser Leben dadurch erhält, neu deutet, mit einer Berufung auf einen neuen Weg uns aussendet. Und die sich solchermaßen senden lassen, das ist dann die Gemeinde. Das ist die Gemeinschaft der Hörenden, die dann auch zu einer Gemeinschaft der Erzählenden wird. Ja, die haben was zu erzählen, wenn man so auf dem Weg ist mit Gott. Man will das auch einfach weitersagen, weil es einfach herrlich ist, weil es so glänzt. Ja, das hat man nicht so alle Tage. Und die Gemeinde redet nicht wie so ein Vertreter, der dann den Auftrag hat, anderen etwas zu verkaufen. Sondern sie redet, weil sie innerlich erfüllt und begeistert ist von etwas, womit man einfach nach draußen muss, weil man sonst vor Glaubens-, Liebes- und Hoffnungsfreude einfach platzen würde. Das ist so, wie wenn man verliebt ist. Man muss einfach mit jemandem darüber sprechen. Wenn man das nicht muss, dann ist man wohl nicht verliebt. Und eine Gemeinde, für die das Wort Gottes nicht wichtig ist, ist wohl auch keine Gemeinde, sondern vielleicht so ein Kulturverein für religiöse Brauchtumspflege, meinetwegen. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Mir persönlich wäre meine Zeit dafür zu schade. Ja, nach allem, was wir jetzt gesagt haben, könnte man meinen, wir Christen würden bestimmt Tag und Nacht in diesem Wort lesen, nicht? Wo das so eine tolle Wirkung hat und so glänzt und so. Und Außerirdische würden vermutlich berichten, ja, das tun sie, die Christen, sie haben es immer dabei, sie schauen ständig drauf, es gibt ihnen Orientierung. Das Evangelium, das muss wohl dieses kleine rechteckige Ding sein, das ständig leuchtet, sie nennen das Handy. Ja, ihr lieben Außerirdischen, ganz nah dran, das sind Mobiltelefone, aber eigentlich sollte das Evangelium und sein tönernes Gefäß, die Bibel, ständig von ihnen benutzt werden, um Verbindungen zum Himmel aufzubauen. Aber das Gehäuse des Wortes Gottes scheint sie irgendwie abzulenken, ja, abzustoßen. Es ist ja nur ein Buch. Und die einen sagen, vergiss die Bibel, viel zu schwer zu verstehen. Das ist was für Theologen und für Altphilologen. Die haben sich im Grunde von der Reformation wieder auf die Seite des Erasmus geschlagen. Das gibt leider auch den Strömungen in unserer Kirche Auftrieb, die in theologische Kommissionspapiere ganz evangeliumsfremde Inhalte hineinfantasieren, sich dabei bei den aktuellen Modeideologien bedienen. Und die bibelvergessene Gemeinde ist dann vollkommen diesen Ideologien ausgeliefert. Dann haben wir die anderen, die sagen, Bibel ganz wichtig, aber lesen tun sie auch nicht drin. Zu anstrengend, zu abständig, zu wenig Erlebnispotenzial, lieber Lobpreis, Zeugnis, die Kraft der Gemeinschaft. Sag ich auch, aber das andere ist das Zentrum. Ja, es bekümmert mich wirklich, dass die Bibel so ein Schattendasein führt, dass sie nicht mehr das Buch zu sein scheint, aus dem die Gemeinde lebt. Nicht, dass manche Leute sagen, also Bibel lese ich nur noch in Gegenwart von Experten. Ja, nur wenn der Pfarrer dabei ist, dann traue ich mich an das Buch. Ansonsten, nee, da ist große Unfallgefahr, mache ich nicht. Schade. Wir sollten sehen, dass dieses Schöpfungslicht Gottes darin leuchtet und es hell erstrahlen lässt. Und wir etwas begreifen sollten von dem, was Gott für unser Leben hier und jetzt zwischen Schularbeiten, Arztbesuchen, Abwasch sein will. Dass wir Hoffnung gewinnen in der Dunkelheit von Krisen, Einsamkeit und was uns sonst noch plagt. Ja, wo ist die Neugier, dieses Verlangen, Gottes Stimme vielleicht als Antwort auf unser stummes Gebet zu hören? Wo ist der Wunsch, dieses unerträgliche Selbstgespräch auch zu beenden und mit dem Schöpfer selbst ins Gespräch zu treten und dabei dann in staunendem Lobpreis bekennen zu können, auch wir sahen seine Herrlichkeit. Die Schrift hat wie kein anderes Medium die Verheißung, dass sie sich selbst verdeutlicht, indem sie durch den Heiligen Geist ihre Leser erleuchtet zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi, wie Paulus hier schreibt. Dass also durch das apostolische Wort uns das Angesicht Jesu auf einmal als das Gesicht des herrlichen Gottes erkennbar wird. Können wir allen Ernstes auf so eine Erkenntnis verzichten? Können wir sie anderen, vielleicht Profis, Professoren, Kommissionen überlassen? Sie sollen nicht mehr der ganzen Gemeinde gehören? Die Gemeinde soll nun das Bemühen um Erkenntnis an andere delegieren, die uns sagen, was wir zu glauben haben, wäre keine gute Idee, finde ich. Wir wollen uns das Evangelium nicht aus der Hand nehmen lassen. Es ist der Maßstab, nach dem wir als Gemeinde auch alle Ansprüche an uns prüfen und auch gegebenenfalls verwerfen. Denn in diesem Wort ist der Glanz der Herrlichkeit aufbewahrt. Wie oft, nicht, haben unsere Eltern, unsere Großeltern diese Erfahrungen in dunklen Stunden machen dürfen. Viele, viele Generationen vor uns. Dieses Licht hat Kraft, Menschen direkt in die Gegenwart Gottes zu tragen. Vielleicht nur durch so ein unscheinbares Wort, das unser Gewissen anrührt. Und plötzlich weißt du, er ist es. Er ist jetzt da. Jetzt redet er direkt zu mir. Der verborgene Schatz in tönernen Gefäßen. Nur ein einfaches Wort, nur eine Oblate, ein Schluck aus dem Kelch. Und doch die Erkenntnis, wie sie die Emmaus-Jünger hatten, nachdem der geheimnisvolle Fremde ihnen Brot beim Abendessen teilte, brannte nicht unser Herz, haben sie gesagt. Wird es nicht hell in der Finsternis, beschreibt Paulus den Moment, wenn der Herr sich selbst verdeutlicht, wenn er erscheint und unsere Blindheit vertreibt. Ja, lassen wir uns nicht durch andere Irrlichter und Ersatzhandlungen von diesem Licht des Lebens weglocken. Lassen wir uns schon gar nicht nach Art des Kinderversteckspiels einreden, nur weil ich noch nichts gesehen habe, werde auch nichts. Die Gemeinde aller Zeiten bezeugt das. Er ist da. Nein, er ist da, nicht es ist da. Gott verspricht es, wie es unser Predigtext sagt, aus der Finsternis wird Licht leuchten, nicht wie bei der ersten Schöpfung. Der Herr ist dein Licht und dein Heil. Er wird dich begleiten und er wird deinen Weg beleuchten. Amen.